Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Aber wen wir jetzt richtig feiern werden, das ist unser Gastsprecher von heute Morgen. Das ist richtig cool. Also einen fetten, fetten Applaus aus Mainz, aus dem Rhein-Main-Gebiet extra hergekommen. Der Paul Zenker, let's go, der bringt uns das Wort Gottes heute, das wird richtig stark.
Ja, mich müsst ihr nicht so sehr feiern, denn heute ist Gottesdienst, wir feiern Jesus zusammen. Lass uns mal zusammen nochmal aufsteigen, ihm einen Applaus geben, denn er ist hier. Wenn du magst, streck. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jesus, wir sind hier heute Morgen, ha. Und wir haben schon proklamiert und ich habe diesen Vers eben so gespürt, es geht weiter. Gott sagt zu dir, egal wo du bist, egal wie dein Jahreswechsel war, egal wie letztes Jahr war, egal was passiert ist, es geht weiter. Vielleicht siehst du es noch nicht, aber er sieht es. Es geht weiter. Sag mal zu deinem Nachbarn, es geht weiter. Es geht weiter. Und zwar, es geht nicht so weiter, wie es schon war, sondern Gott hat einen neuen Plan, einen größeren, einen besseren, etwas, was wir noch nicht sehen. Es geht weiter. Vielleicht ist es dein Wort heute Morgen für dich. Es geht weiter und du darfst dich gerne, gerne setzen. Schön, dass du da bist. Ich stelle mich vielleicht kurz vor. Ich war zwar, glaube ich, vor 6 Wochen ungefähr schon mal da, Mitte Januar hatte das Vorrecht und irgendwie durfte ich wiederkommen. Scheinbar gab es kein Veto von eurer Seite, das ist schon mal nett und so hat Tore mich gebeten, nochmal zu kommen. Trotzdem, es waren ja vielleicht nicht alle da, ich stelle mich nochmal kurz vor, vielleicht bist du auch zum ersten Mal da, das ist der Hammer, vielleicht schaust du online zu, toll, dass du da bist. Mein Name ist Paul, ich bin 46 Jahre alt, ja, also mitten im Leben. Ich würde sagen, wirklich hoffentlich genau in der Mitte oder vielleicht sogar ein bisschen weniger. Mein Großvater ist 100 Jahre alt geworden. Insofern bin ich noch unter der Hälfte. Also und ich liebe es. Ich bin verheiratet mit Sabine. Wir haben 3 Kinder. Ich stelle mich oft mit vielen P's in meinem Namen vor. Genau, da sind unsere Schätze. Ich habe eine Tochter mitgebracht, die Lilly, die sitzt da vorne. Nicht hingucken, das ist ein bisschen peinlich. Also, das letzte Mal war ich mit Sabine da. Genau, da seht ihr, die Lilly ist die einzig Normale in unserer Familie. Ja, die Carla ist die Große in der Mitte und der Tommy ist unser Fußballer und Kleiner in der Mitte. Und wir haben uns auch fortgebildet. Wir waren im Herbst in Berlin und haben natürlich das obligatorische Foto gemacht vom Brandenburger Tor. Wir lieben unsere Hauptstadt. Meine Tante wohnt in Zehlendorf. Ich wollte schon oft durftig in Berlin sein. Ich liebe diese Stadt und ich glaube und ich bete, es ist auch ein Wort für euch, es geht weiter hier in Berlin. Gott hat etwas vor in diesem Jahr. Und ich freue mich und ich hoffe und ich bete, dass Gott das benutzt, was ich vorbereitet habe, um dich zu ermutigen, dass du mit einer Perspektive und mit Lust auf 2025 nach Hause gehen kannst. Weil manchmal sind so Jahreswechsel ein bisschen, man reflektiert und man bekommt irgendwie Angst. Aber ich will dir sagen, Gott hat Lust auf 2025 mit dir und er will dir eine Perspektive und eine Hoffnung heute schenken. Genau, ich bin, habe ich gesagt, Papa. Ich heiße Paul Philipp. Philipp hat auch noch 3 P's, also mein ganzes Leben. Ich bin Physiker und ich bin ehrenamtlicher Pastor, sowas bei uns in Mainz zusammen mit Tore im Team. Arbeite aber voll und mache das Pastor sein oder Leiter sein von ganzem Herzen, aber nur mit einem Bruchteil meiner Zeit. Das geht nämlich auch. Wir sind 21 Jahre verheiratet und immer noch froh drüber und das ist gut und ich darf euch schöne Grüße ausrichten von Pastor Tore. Er ist mit Gabi in einer Zeit der Reflexion oder der Vorbereitung und der Planung. Das machen sie immer einmal Anfang des Jahres, um sich auszurichten. Betet gerne für sie, dass sie erkennen, was Gott als nächsten Schritt für euch hat hier in Berlin, für uns hat im Rhein-Main-Gebiet, wie wir das Ganze zusammenbringen, was Gott aufs Herz gelegt hat, um das zu beleben, was Gott hier angefangen hat. Ich glaube, es ist eine echte und wisst ihr, Tore ist in verschiedenen Rollen in meinem Leben. Ich habe mich bekehrt, bin zum Glauben gekommen mit 19, 20, unter anderem mit ihm oder durch ihn, Und bin quasi von Anfang an in dem, was jetzt mittlerweile Equippers Rhein-Main geworden ist, dabei und habe schon in so vielen Rollen und in so vielen Positionen mit ihm zusammengearbeitet und darf wirklich sagen, er ist einer meiner besten Freunde, er ist mein Pastor, er ist sogar mein Nachbar und ich glaube, es ist ein echtes Geschenk für euch, dass er jetzt danach suchen kann, was ist der nächste Schritt für euch. Deswegen feuert ihn an, helft ihm, wo auch immer es geht. Ich kann dir nur sagen, aus meiner Perspektive, ich vertraue ihm, ich glaube, Gott hat etwas auf sein Leben gelegt, um Kirchen nach vorne in den Durchbruch zu leiten und das ist das, was wofür wir mitbeten, dass Gott das hier in Berlin tut und ich will euch einfach sagen, habt ihr nochmal einen Applaus für euer Team, die seit jetzt in dieser Übergangsphase alles geben, bitte einfach gebt mal einen Applaus an alle, die mit hier am Start sind, das Bauen. Und ich weiß, einige von Ihnen sind krank und hat's erwischt in den letzten Tagen. Ich supportet sie, wo immer ihr könnt. Und vielleicht wirst du sogar noch mehr gebraucht als im letzten Jahr. Vielleicht ist 2025 das Jahr, wo du etwas neuen Schritt hineingehen kannst in das, was Gott für dich vorbereitet hat. Also, what about 2025 habe ich mir aufgeschrieben. Wisst ihr? Jahreswechsel bedeuten für mich irgendwie Stress. Es gibt diese ominöse Zeit zwischen den Jahren. Die überfrachtet man zumindest, wenn man so ist wie ich, überfrachte ich die mit allen möglichen Ideen, was ich zwischen den Jahren so mache und dann stellst du fest, es sind nur 3 Tage oder so irgendwas. Wer kennt das? Und meistens, und so hatte ich große Pläne und stattdessen habe ich mir eine Lungenentzündung eingefangen, die ganze Familie hatte Magen-Darm und so war dieses zwischen den Jahren, ging es eigentlich mehr um Überleben, außer Lilly, sie hat das stärkste Immunsystem von uns, deswegen ist sie auch heute mitgekommen, weil das wollten wir nicht mit euch teilen. Aber normalerweise, und das habe ich dann so in meinen Zwischenphasen gemacht, ich hatte eine Woche der harten Ruhe verordnet und habe dann nachgedacht über das letzte Jahr und es etwas reflektiert. In den Bereichen, ich weiß nicht, wenn du reflektierst, ich denke drüber nach, was ist in meinem Job passiert, was ist in der Kirche passiert, welche besonderen Events waren vielleicht in diesem Jahr, was ist in meiner Familie passiert, mit welchen Leuten habe ich Beziehungen gebaut oder was ist da dazu gekommen und was ist in meinem persönlichen Leben passiert oder auch vielleicht nicht passiert, was ich mir gewünscht habe. Und so saßen wir da am Silvesterabend zu dritt auf der Couch, Sabine, Tommy und ich. 2 Magen-Darm, einer mit Fieber und ich dachte, was ist denn das jetzt für ein Anfang und haben uns dann um 12 in den ersten Stock geschleppt, haben die Rollläden hochgemacht, uns auf den Boden gesetzt und das Feuerwerk in unserer Nachbarschaft betrachtet, während unsere Freunde gefeiert haben und Gott hat mir dann so einen Satz gegeben und vielleicht ist er für dich, Gott hat mir gesagt, weißt du, der Anfang bestimmt nicht das Ende. Also falls dein Jahresanfang nicht so gut war, dann darfst du einfach mal sagen, der Anfang bestimmt nicht das Ende. Manchmal denken wir, oh, jetzt hat es schon so übel begonnen, wie soll das überhaupt noch enden? Du kennst den Spruch, der erste Eindruck bestimmt alles. Ich will dir sagen, das stimmt überhaupt nicht. Ja, man muss sich manchmal überwinden, einen Eindruck, den man hat, aber du kannst darüber hinweggehen. Du kannst über den Eindruck, den du vielleicht gewonnen hast über 2025, vielleicht hast du 2024 reflektiert und hast gedacht, oh Gott, jetzt wird's noch alles viel schlimmer. Schau dir die News an, es ist also je nachdem, was du guckst, aber es gibt wenig Kanäle, egal welche Richtung du schaust, die dir Hoffnung vermitteln. Deswegen bist du heute hier und du solltest nächste Woche wiederkommen und du solltest am Montagmorgen um 6 anfangen zu beten, weil die Kirche und wenn wir zusammenkommen, ist ein Kanal der Hoffnung, der sagt dir, hey, der Anfang bestimmt nicht dein Ende. Gott bestimmt dein Ende und er hat etwas Neues für dich in diesem Jahr verborgen. Vielleicht siehst du es noch nicht, aber er will es dir offenbaren. Der Anfang bestimmt nicht das Ende. Amen? Okay, das kannst du dir merken. Wenn du dir das schon merkst, ist gut und kannst du jetzt auch heimgehen. Wer von euch sind denn so? Ich weiß nicht, wie es in Berlin ist. Wer von euch sind so Leute, die haben schon reflektiert und machen das systematisch? Du hast nachgedacht, was war letztes Jahr? Wer von euch hat systematisch reflektiert? Ganz zögerlich, ja. Und wer von euch weiß auch so, dass er froh ist, dass 2024 vorbei ist? Okay, na gut. Seht ihr? Also, es sind mehr so weniger Planer, stimmt das? Und mehr so auf dich zukommen lasse? Oder wo sind die Planer unter euch? Ja, wer lässt es lieber auf sich zukommen? Okay, und wenn wir jetzt schon bei den Umfragen sind, dann habe ich jetzt noch eine ganz kritische Frage. Wer von euch ist Hertha-Supporter? Und wer ist Union? Ah, und der Rest denkt, von was redet ihr eigentlich? Okay, das ist ganz wichtig. Ich musste nämlich meinem Sohn ein Bild geben, wie so die Stimmung ist. Wir sind eher auf der Union-Seite, darf ich euch sagen. Gestern ging es nicht so gut aus. Wir haben so ein Tippspiel laufen und Tom Rothe war meine große Hoffnung in der Abwehr und er hat in der 26. Minute, glaube ich, sich aus dem Spiel verabschiedet. Also gut. Ich will dir sagen, eine Sache, die mir hilft, diesen Satz, außer dass er hier so ein tolles Statement ist, der Anfang bestimmt nicht das Ende. Was ich dafür brauche und was du davon brauchst, ist, dass Gott dir eine Perspektive und ein Wort gibt. Und ich kann dir sagen, das ist das, was immer wieder mir geholfen hat, die Perspektive zu verändern und rumzudrehen. Und wir sind heute in der Predigtserie Harren auf Gott. Letzte Woche hat Pastor Joachim gepredigt. Ihn, glaube ich, hat es auch erwischt. Seine Stimme ist irgendwie nicht mehr da. Deswegen betet gerne für ihn. Er hat darüber gesprochen, Gebet ist eine Waffe. Denn Daniel hat gebetet, obwohl es verboten war und ist dreimal am Tag zu Gott gekommen und hatte Probleme darauf. Und Gebet ist eine Waffe. Auch Jesus kämpfte im Gebet. War eine tolle Predigt, hör sie ihr unbedingt an. Und die Bibelstelle, die wir drüber geschrieben haben über diese Serie, ist aus Jesaja 64, 3. Kein Ohr hörte, kein Auge sah, je einen Gott außer dir, der an dem handelt, der auf ihn harrt. Der auf ihn harrt. Gott handelt in der anderen Übersetzung. Handelt hört sich so ein bisschen, ja, weiß nicht, können ja gut oder negativ sein. In Luther-Übersetzung steht, ein Gott außer dir, der so wohl tut, denen, die auf ihn harren. Da ist irgendwie ein Geheimnis, wenn wir auf Gott harren. Und ich habe mal geguckt, was steht hinter diesem Wort harren. Harren bedeutet, geduldig zu sein. Das hast du vielleicht schon gedacht, geduldig, aber es ist so ein bisschen passiv. Ja, du stehst halt und wartest. Ja. Aber dazu gehört auch noch, geduldig und standhaft zu bleiben, ohne aufzugeben. Und ich glaube, das ist das, was Gott uns geben will. Wir sollen geduldig sein, wir sollen standhaft bleiben, ohne aufzugeben, ohne nachzulassen, obwohl es schwierig ist, trotz widriger Umstände. Man hakt zum Beispiel, während eines Sturms mussten sie ausharren in der Hütte, bis es vorbei ist. Die Demonstranten harrten den ganzen Nacht auf dem Platz aus, um für das einzutreten, was Gott will. Da ist etwas Geduldiges, aber auch Standhaftes, Aktives darin und nicht nur warten. Und in diesem steckt drin, dass Gott etwas tut und dass er dir etwas Gutes tun will, wenn wir es schaffen, in diese Haltung hineinzukommen. Aber wie funktioniert das jetzt? Und ich habe darüber nachgedacht, was hat mir geholfen in all den Jahren, die ich mit Gott, schreibe irgendeine Zahl dran, 26 Jahre, 27 Jahre, die ich unterwegs bin mit ihm in einer persönlichen Beziehung, was hat mir geholfen? Und wir haben bei uns in Mainz so eine Leadership Academy, wo junge Leute können ein Jahr für Gott geben und dort hineingehen. Und ich habe jetzt zweimal, dann gibt es immer Inputs von den Leuten und sie dürfen sprechen. Und ich durfte zweimal drüber sprechen, was würdest du deinem 20-jährigen Ich sagen? Muss ich erstmal drüber nachdenken, weil ich fühle mich ja oft noch wie 20. Ein Punkt habe ich rausgegriffen und zwar, ich würde meinem 20-Jährigen gar nicht so viel anderes sagen, als was Gott mir zu diesem Zeitpunkt gesagt hat. Denn diese Worte haben mir geholfen, dran zu bleiben und sie tragen mich immer wieder. Ich habe sie mir aufgeschrieben und ich habe einen Teil dabei. Im August 2000, da war ich 22, war das erste Mal, dass Gott mir durch jemand anderes ein Wort gegeben hat, etwas gesprochen hat. Er hat gesagt, sei mutig und schreite vorwärts, Paul. Sei freimütig in allen Dingen, sag mein Wort dort, wo es nötig ist und schweige, wo es nicht nötig ist. Und dann kommt der Satz, ich bereite deinen Weg, folge mir auf diesem Weg, denn du bist willig dazu. Ein Jahr später hat er dasselbe nochmal gesagt. Er sagt, ich wache über deinem Weg, Paul, ich wache über deinem Weg, sei getrost, geh vorwärts und kümmere dich nicht um rechts und links. Und er sagt, mein Geist wird mit dir sein und dich führen. Und noch ein Wort, das hat Gott mir dann persönlich gesagt, aus Psalm 16, 11, hat er gesagt, du wirst mir, oder Gott sagt, David betet das, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Und diese Worte tragen mich immer wieder, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht. Gott sagt, ich wache über deinem Weg. Ich habe dir das gegeben, aber du darfst dich nicht vergleichen. Du darfst nicht rechts und links gucken, sondern auf mich schauen. Und das hat mir so oft geholfen, nicht nur passiv zu warten, sondern zu harren und Gott zu erinnern. Und manchmal mich zu erinnern, indem ich Gott das sage, was er mir schon gesagt hat. Du wachst über meinem Weg. Du hast mir alles gegeben. Ich weiß zwar nicht, wie es weitergeht, aber ich will dir sagen, diese Worte tragen mich immer und immer wieder. Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann schlage ich sie nach und schlage auf und erinnere mich daran. Nicht nur an die Worte, sondern an das, was in der Situation, Gott hat es ja auch zu mir, in eine Situation der Unsicherheit, der Unklarheit gesagt. Was soll ich machen mit meinem ganzen Leben Anfang 20? Soll ich den Weg weitergehen, den ich begonnen hatte, meinem Studium und dem Ganzen? Soll ich heiraten? Soll ich was auch immer? Damals die Punkte waren in meinem Leben, soll ich diese Frau heiraten? Oder viele andere Optionen hatte ich zum Glück nicht, aber... Aber ich habe zugegriffen und das war der beste, die zweitbeste Entscheidung meines Lebens. Und aber ich will dir sagen, was du brauchst, ist ein Wort von Gott an dich. Und Gott will zu dir sprechen. Deswegen, wenn Gott zu dir spricht, schreib es dir auf. Ich konnte euch das nur vorlesen, weil ich es aufgeschrieben habe. Ich bin noch ein bisschen oldschool, ich bin ja schon Mitte 40. Ich habe immer zwei Bücher, wenn ich bete. Eins ist das Wort Gottes und eins ist mein Notizbuch. Ich versuche mir immer aufzuschreiben, was Gott mir sagt. Du hast keine Ausrede, egal in welcher Generation du bist, du kannst auch dein Handy nehmen, dein iPad nehmen. Ich kann dir eins sagen, da ich sehr offen bin für Ablenkungen, bin ich immer noch analog unterwegs. Da kann ich das Handy weglegen und kann mir die Sachen aufschreiben. Mittlerweile mache ich Ende des Jahres, fotografiere ich mir das dann ab und digitalisiere es, damit ich es wieder habe, weil die Bücher kann ich ja nicht so leicht durchsuchen. Aber ich will dir eins sagen, du hast keine Ausrede. Wenn Gott zu dir spricht, schreib es dir auf und nimm es ernst. Denn dann hast du es, wenn du ausharren musst. Und wir müssen lernen zu beten und auf Gott zu hören. Und das ist das, was wir tun. Jetzt haben wir eine Woche, 21 Tage Gebet schon durch. Kein Problem, wenn du die Woche verpasst hast, kannst morgen früh einsteigen, 6 Uhr. Komm einfach rein und das Ziel und das Herz ist. Und es hat letztes Jahr haben wir das auch gemacht. Und ich kann dir sagen, es hat mein Jahr verändert, weil ich es geschafft habe, in der neuen Art und Weise in diesen Rhythmus zu kommen und zu beten jeden Morgen. Und jeden Morgen habe ich mir, letztes Jahr habe ich angefangen, jeden Morgen mir einen Vers aufzuschreiben, etwas zu lesen und einen Vers aufzuschreiben. Einen nur. Und dann habe ich jetzt in den Tagen auf meiner Couch mit meiner Krankheit angefangen, mein Notizbuch mit dem Textmarker durchzugehen. Und ich war ganz begeistert, was Gott mir alles gesagt hat. Ich habe gedacht, dieses Jahr nehme ich mir vor, nicht das erst am Ende des Jahres zu machen, sondern zwischendurch zu gucken. Denn ich konnte einen roten Faden sehen, aber ich konnte ihn nur sehen, weil ich das Jahr über geguckt habe und weil ich aufgeschrieben habe, wie manche Worte hat er das im Juli gesagt, ah wow, im September hat er nochmal dasselbe gesagt, habe ich gar nicht gecheckt. Ich glaube, Gott hat eine Botschaft für dich. Und das, was du tun musst, damit du ausharren kannst, ist ihm Gelegenheit zu geben, zu dir zu sprechen. Und jetzt will ich ein bisschen drüber reden, wie beten wir überhaupt und was ist ein wirksames Gebet? Sag mal wirksam. Wirksam. Ich habe immer gute Worte dabei. Letztes Mal hatte ich Tatkraft dabei. Das war auch ein tolles Wort. Wirksames Gebet. Ich lese die Neues Leben-Übersetzung und da ist dieser Abschnitt überschrieben mit wirksames Gebet. Also Gebet, was etwas hervorbringt. In Matthäus 7 und diesen Abschnitt schauen wir uns jetzt an. Matthäus 7, 7 bis 11 sagt Jesus in der Bergpredigt Folgendes zum Thema Gebet. Wirksames Gebet. Bittet und ihr werdet erhalten. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Wow, jetzt kommt eine tiefe Begründung. Passt genau auf für alle Intellektuellen unter euch. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Hast du schon mal an der Tür gestanden und gewartet, ob sie aufgeht, ohne zu klingeln oder zu klopfen und nur gebetet? Kann funktionieren. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn du anklopfst. Kleiner Tipp. Ihr seht, Jesus gibt eine ganz tiefe Erklärung. Aber er geht noch weiter in eine weitere Haltung hinein für das wirksame Gebet. Und er spricht uns an, vielleicht bist du schon in dieser Gruppe, vielleicht bist du aber auch eher ein Kind. Er sagt, ihr Eltern, wer von euch ist Eltern und hat Kinder? Wer von euch hat Eltern und war ein Kind? Ihr alle von euch hatten Eltern. Manche von uns sind nicht mehr unter uns, aber ihr seid alle, ihr könnt eine dieser Rollen könnt ihr auf jeden Fall verstehen. Ihr Eltern, wenn euch eure Kinder um ein Stück Brot bitten, gebt ihr ihnen stattdessen einen Stein. Oder wenn sie euch um einen Fisch bitten, gebt ihr ihnen eine Schlange? Natürlich nicht. Weißt du, ich liebe es, Jesus stellt rhetorische Fragen, aber er lässt uns trotzdem nicht im Unklaren. Wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun? Jesus spricht über wirksames Gebet und hier ist irgendwie ein Geheimnis versteckt. Obwohl es so einfach scheint. Und heute wollen wir uns dem Thema widmen und ich habe den Titel genannt, Harre auf Gott, Knocking on Heaven's Door. Wer von euch kennt noch das Lied Knocking on Heaven's Door? Wer kennt das Original von Bob Dylan? Und wer hat eher die Version von Guns N' Roses mitgesungen? Ich glaube, vielleicht gibt es mittlerweile noch weitere Coverversionen. Aber ich finde es so ein passendes Bild. Gebet ist Klopfen an der Tür. Vom Himmel, von Gott. Du klopfst und Gott macht auf und er gibt etwas aus seinem Schatz in dein Leben. Aber es hat etwas Aktives. Du musst bitten, du musst suchen, du musst anklopfen. Bitten, suchen, anklopfen. Sagen wir zusammen. Bitten, suchen, anklopfen. Nochmal. Bitten, suchen, anklopfen. Nochmal. Bitten, suchen, anklopfen. Ich habe mal Kindergottesdienst gemacht. Ich kann das ewig machen. Also ihr macht alle mit. Bitten, suchen, anklopfen. Bitten, suchen, anklopfen. Sonst hole ich gleich den Christopher hoch und der spielt Schlagzeug dazu. Bitten, suchen, anklopfen. Du musst hier das behalten. Wir machen es nachher nochmal. Bitten, suchen, anklopfen. Wirksames Gebet hat damit zu tun, dass du bittest, dass du suchst und dass du anklopfst. Und diese Dimension wird dir etwas aufschließen. Denn nur wenn du bittest, bekommst du was. Nur wenn du suchst, kannst du es finden. Und nur wenn du anklopfst, geht's auch auf. Und ich glaube, um in diese Einfachheit, und Jesus sagt, dafür musst du sein wie ein Kind. Denn Kinder haben damit kein Problem, dich zu bitten. Kinder haben kein Problem zu suchen, wenn sie was verloren haben. Dabei geht der Rest vom Zimmer in Chaos unter, bis der eine, weiß ich nicht, sei es ein Legostein, sei es das Spielzeug, sei es der eine Stift, der jetzt genau gebraucht wird für die Aufgabe. Sie suchen. Und sie haben kein Problem anzuklopfen. Wir wohnen bei uns zu Hause. Jeden Mittag klopft einer oder es klingelt von den Freunden und sie kommen vorbei. Egal was. Und es ist auch egal, wenn du nicht aufmachst, die klingeln nochmal. Die klingeln nochmal. Die klopfen am Fenster. Ich habe unten im Souterrain mein Büro. Also da ist so wie so ein Lichtschacht. Ja. Und da ist das Fenster so auf der Höhe. Und ich sitze am Schreibtisch und gucke so hoch. Bin mitten am Arbeiten. Sitzen zwei am Fenster und klopfen so einen Meter von mir entfernt. Ja, weil ihr Freund war nicht da, hat nicht aufgemacht. Kinder können das. Und um dorthin zu kommen, muss Gott uns helfen, wie diese Kinder zu werden, die glauben, Gott hat alles. Ich muss nur bitten, ich muss nur suchen, ich muss nur anklopfen. Aber das ist eine sehr ausharrende Haltung. Merkst du? Die ist aktiv und nicht passiv im Sessel sitzend. Und das ist der Unterschied. Das macht Gebet wirksam. Und das ist irgendwie doch eine andere Sache als so kontemplatives Gebet, wo du sitzt und wartest, sondern du musst aufstehen, um zu bitten. Du musst dich bewegen, um zu suchen und du musst anklopfen und den anderen stören, um dort hineinzukommen. Und ich glaube, es braucht ein paar Sachen, um dorthin zu kommen, die Gott dir helfen will, aus deinem Leben zu entfernen. Weil wir haben so viele Sachen im Kopf, wenn wir anfangen zu beten. Wir haben so viele Sachen, die sich in uns abspielen, dass wir an diesen Punkt manchmal gar nicht kommen, der so einfach scheint. Weil in uns, wenn du ein Kind fragst mit 5, das kann das sofort. Aber wenn ich dich frage und du gerade nachgedacht hast, was war letztes Jahr alles und was kommt alles dieses Jahr und lalalala, und dann ist dein Kopf so voll. Und du kommst gar nicht in diese einfache Haltung, um zu bitten, um zu suchen und anzuklopfen. Und wisst ihr, was ich entdeckt habe? Ich habe gesagt, diese Bibelstelle Matthäus 7 steht in der Bergpredigt. Lange Predigt von Jesus, alle Themen ganz kompakt, komprimiert. Wahnsinn. Und in diesem Abschnitt macht Jesus etwas zum Gebet. Und es beginnt gar nicht in Matthäus 7, sondern in Matthäus 6, 5. Dort steht, in der Neues Leben, ist es ein toller Satz, steht ein Satz, Matthäus 6, 5, und nun zum Beten. Er spricht über alle möglichen anderen Sachen und plötzlich sagt Jesus, und nun zum Beten. Und dann kommen alle möglichen Themen und am Ende kommt dieser wirksame Gebetabschnitt. Und ich glaube, Jesus hat das nicht aus Versehen gemacht, sondern er hat Themen uns gegeben, die uns helfen, um an diese Stelle zu kommen, um zu werden wie die Kinder und zu bitten, um zu suchen und um anzuklopfen. Und deswegen, du kannst gerne diesen Abschnitt mal lesen, aber ich habe ein paar Sachen rausgegriffen, mit denen wir anfangen sollten, um uns dorthin zu bewegen, damit du entdecken kannst, was Gott in diesem Jahr für dich hat. Und nun zum Beten. Und ich habe 3 Punkte erstmal, um die es beim Gebet nicht geht. Worum geht es nicht? Erstens, Gebet ist keine Show. Jesus sagt, wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in der Öffentlichkeit, an den Straßenecken und in Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Jetzt bist du natürlich, weißt du alles. Alles klar, kein Problem. Gebet ist keine Show. Er sagt, komm zu deinem Gott, schließ dich einem Kämmerchen und verbinde dich mit ihm allein. Aber als ich ein bisschen mehr drüber nachgedacht habe, gibt es diese Facette ja sogar bei uns. Hey, ich war die Woche schon 5 mal um 6 im Gebet. Ja, was hilft dir diese Information, wenn du nur 1 mal oder 2 mal da warst? Nix, hast ein schlechtes Gewissen. Es geht beim Gebet nicht darum, andere zu beeindrucken. Es geht nicht darum, natürlich solltest du kommen, aber nicht, damit du den anderen sagen kannst, ich war schon 5 mal da, hey. Ich habe 21 voll gemacht. Hast du ein bisschen, ehrlich gesagt, geht das schon in die Richtung. Manchmal musst du auf dein Herz aufpassen. Wisst ihr, manchmal beobachte ich, und ich habe es auch schon selbst gemacht an mir, manche Instagram-Postings, die morgens um 5 abgesandt sind, mit Kerze, Bibel, Notizbuch, schöner Lobpreismusik. Die ermutigen mich gar nicht so sehr. Da denke ich, ich lag noch im Bett und habe den Herrn gepriesen. Natürlich ist es gut, andere zu motivieren zum Gebet, aber da gibt es eine feine Linie und die kann ich dir nicht sagen, aber du kannst sie in deinem Herzen erkennen. Manche dieser Sachen helfen dir nicht so sehr. Und was sagt Jesus? Er verurteilt es gar nicht so sehr. Er sagt nur, du, ja, kein Problem, deinen Lohn hast du schon bekommen. Die Likes auf deinen Instagram-Post, aber das, was du gesprochen hast, das ist erstmal irgendwo in die Ecke geparkt worden bei Gott. Gebet ist keine Show. Beim Gebet geht es darum, dass du dich mit Gott verbindest und einen Zugang findest, dass dein Herz mit ihm verbunden wird. Gebet, der zweite Punkt, sind auch nicht viele Worte. Gebet sind nicht viele Worte. Gebet sind auch nicht unbedingt die richtigen Worte. Jesus sagt, plappert nicht von euch her. Plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, so wie Menschen es tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Ehrlich gesagt, wenn du gut reden kannst, ist es ein Problem manchmal, wenn du betest. Kennt ihr so Gebetsmeetings? Einer steht auf und spricht das salbungsvollste Gebet und alle anderen denken, was soll denn jetzt noch gesagt werden? Was soll ich denn jetzt mit meinen Problemen und meinen Unsicherheiten denn hier noch hinzufügen? Ich will nicht sagen, das ist manchmal gar nicht böse gemeint von der anderen Person, aber es geht nicht darum, viele Worte zu machen. Es geht darum, dass du mit dem, was in deinem Herz ist, das zu Gott bringst, so wie du jetzt bist. Und hey, ich habe eine Liste von Gebeten, die ich bete, ich habe Proklamationen und ich mache das gerne und gut, aber manchmal gehe ich nur diese Liste durch. Und manchmal merke ich, sage Gott, ja, schön, aber wie geht's dir? Was liegt auf deinem Herzen? Ich will dich herausfordern, hey, auch wenn alle salbungsvoll und kraftvoll beten, wenn du ein Gebet in deinem Herz hast und sagst, oh, dann lass es raus. Gott ist daran interessiert. Nicht an den richtigen Worten, nicht an den guten Worten, sondern an dir und an dem, wie es dir wirklich geht. Die Bibel sagt, er kennt es sowieso. Das bringt doch gar nichts. Für die anderen kannst du ein gutes Bild hochhalten. Die merken das vielleicht nicht. Aber Gott merkt das, er weiß es und er ist daran interessiert, dass du dein Herz ihm ausschüttest, so wie es dir wirklich geht. Gebet ist auch keine religiöse Übung, das ist der dritte Punkt, das ist so ähnlich. Auch Fasten konfrontiert Jesus und sagt, hey, wenn du schon fastest, dann lass es dir nicht anmerken, weil es geht darum, Gott etwas zu geben, ihm etwas zu zeigen von dir, eine Verbindung mit dir. Hey, Gott will dein Herz berühren, so wie es gerade ist und verändern und gebrauchen. Deswegen bring es ihm auch so, wie es ist und setz keine Filter drüber. Das waren drei Punkte dazu. Und dann adressiert Jesus noch drei andere Punkte, die auch noch nichts mit dem wirksamen Gebet, Bitten, Suchen, Anklopfen zu tun haben. Er gibt Dinge, die uns vom echten Gebet abhalten können. Und ich will dich ermutigen, vielleicht siehst du das ein oder andere in deinem und dann will ich dich ermutigen, das nicht weg. Ich glaube, es braucht echte Arbeit, dass unsere Herzen, je weiter wir im Leben unterwegs sind, in diese kindliche Haltung überhaupt kommen können. Und manchmal müssen wir Dinge abräumen, damit wir dorthin kommen und uns mit Gott verbinden. Das Erste ist, was dich abhalten kann, ist der Fokus auf Geld und Besitz. In Matthäus 6, 21, in diesem Abschnitt sagt Jesus, denn wo dein Reichtum ist, ist auch dein Herz. Er sagt, hey, da gibt es etwas, das zieht unseren Fokus so leicht weg. Und wenn du nicht genug hast auf deinem Konto, wenn du, dann weißt du, wie das ist, wie leicht das den Fokus wegzieht. Und weißt du, was Jesus sagt? Ich glaube, Gebet ist gut, das abzugeben. Aber er gibt andere Sachen, um diesen Fokus wegzusenden. Er sagt nicht, bete dagegen, sondern er sagt, leite dein Herz, bring dein Geld dahin, was Gott wertvoll ist. Und dein Fokus wird sich verschieben von dem Blick auf dich und das, was fehlt, auf das, was Gott hat und er dir geben will. Die Medizin gegen den Fokus auf Geld und Sorgen ist anzufangen, das zu investieren, was Gott wichtig ist. Im Kleinen und dein Herz wird sich anfangen wegzubewegen. Es ist nicht primär ein Gebet dagegen nur. Gott will dich versorgen und er will alles tun, aber verstehe den Unterschied. Es geht in deiner Gebetszeit nicht primär darum, Gott zu sagen, was dir alles fehlt. Denn er weiß es. Es geht darum, den Zugang zu finden und ihn um das zu bitten, das zu suchen und das zu finden, was er für dich schon verborgen hat, für dich ganz spezifisch. Denn der Fokus auf Geld und Besitz kann dich ablenken. Ich will dich ermutigen, wenn das dein Thema ist, dann fang an, dich damit zu beschäftigen, wie du mit deinen Finanzen umgehen kannst und wo du sie hinbringen kannst, kleinen Schritten, damit dein Fokus sich verschiebt auf den Himmel, was Gott schon für dich hat. Das Zweite ist, und es ist so ähnlich, er sagt, was dich abhalten kann vom im Gebet, ist der Fokus auf deine Sorgen. Du kennst es, du fängst an zu beten, setzt dich hin, machst schicke Musik an, machst deine Bibel auf, fängst an ruhig zu werden und plötzlich fängt es an, oh Mann, du denkst an all die Sorgen, was ist morgen, was passiert auf der Arbeit, was ist mit meiner Freundin, was ist mit meiner Familie, was ist mit dem, der krank ist, wie geht's mir? Die Dinge fangen an, in dir zu brodeln, sobald du ruhig wirst. Weil wenn du unterwegs bist und rennst, dann merkst du es nicht so. Aber wenn du anfängst, ruhig zu werden, dann kommen die Dinge hoch. Aber Jesus sagt, hört auf, euch Sorgen zu machen. 6,31, um euer Essen und Trinken oder eure Kleidung. Das waren damals die Hauptthemen. Ist auch heute oft noch, aber kannst du auch noch andere Sachen hinzufügen, die dich besorgen. Essen, Trinken, Kleidung, was auch immer. Warum wollt ihr so leben wie Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Das Antidot gegen die Sorgen ist, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Hey, wenn sich deine Gebete nur um Finanzen, nur um Sorgen drehen, dann bist du noch nicht dort angekommen, dass du einfach den Zugang hast, sondern Jesus sagt, verstehe, ich weiß, was du brauchst. Du musst es mir gar nicht alles nochmal sagen. Ich weiß es. Und wenn du dich anfängst, um das zu sorgen, was mir wichtig ist, dann kümmere ich mich um den Rest. Aber es sollte nicht, natürlich, hey, gib das ab im Gebet, aber lass nicht zu, dass deine ganze Zeit mit Gott davon dominiert wird, was dir fehlt, was dich besorgt. Und das Dritte ist, was Jesus sagt, was uns auch ablenkt, ist der Fokus auf andere. Also Fokus auf Geld und Sorgen, Fokus auf andere. Jesus konfrontiert und sagt, hört auf, andere zu verurteilen, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Wie leicht dreht sich, und ich weiß, ihr verurteilt keine Leute, alles gut, ihr wisst das alles. Aber wenn sich dein Gebet nur um andere dreht, um das, was sie richtig, falsch gemacht haben, was du dir wünschen würdest, was passiert, hey, in der Gebetszeit willst du dich mit Gott verbinden und Gott will dein Herz berühren. Wenn sich deine Gebete nur um andere drehen, auch Fürbitte hat eine gute Dimension und manchmal driftet sie weg. Und sie wird so, dass du Gott mal sagst, was dort. Du kannst das alles loswerden bei ihm, aber ich will dir sagen, das ist nicht der Hauptfokus. Achte darauf, um was dreht es sich, und dann komm zu Gott und gib es ihm einfach ab. Hört sich so leicht an. Aber das ist die Kunst, zu harren im Gebet, um an diesen Punkt zu kommen. Wir können und sollen all unsere Sorgen und unsere Bedürfnisse ihm geben, aber wir brauchen sie ihm nicht dauernd zu erzählen. Es geht darum, die Beziehung mit ihm zu bauen, mit deinem Vater im Himmel, im Kämmerlein, ihn zu kennenzulernen, sein Herz zu spüren, wie sehr er dich liebt, was er für dich hat, welche Schätze vielleicht hinter dieser Tür verborgen sind, um was du wirklich bitten kannst, was du wirklich suchen kannst, was du wirklich brauchst, statt vielleicht nur einen anderen Hunderter noch auf dem Konto, statt vielleicht nur, dass deine Erkältung jetzt endlich weggeht. Vielleicht ist dort mehr, was Gott für dich verborgen hat. Zu entdecken, was er dir sagen möchte, was seine Anliegen sind. Vielleicht, wenn es in deinem Gebet um andere oft geht, vielleicht musst du auch vergeben, statt verurteilen. Oder mit Gott besprechen, was dort so war. Verurteilen verbirgt sich ja hinter so vielen Facetten, aber frag mal Gott, was steckt dahinter, wenn immer wieder diese Person auftaucht, wenn immer wieder, vielleicht darfst du etwas loswerden. Gott, Jesus sagt, hey, wenn ihr nicht vergebt, wird euch nicht vergeben. Gottes Schlüssel zur Verbindung mit ihm ist das loszulassen bei ihm. Und ich glaube, diese Punkte, manchmal schleichen sie dich in deine Gebetszeit ein und schon ist sie vorbei. Und du hast nur über deine Sorgen gesprochen, nur über dein Finanzproblem, nur über das, wie derjenige dich schlecht behandelt und wie du dir wünschst, dass er sich endlich ändert. Aber Gott möchte mit dir über dich sprechen und möchte dir zeigen, was er für dich hat. Und manchmal verpassen wir das, obwohl du dir eine halbe Stunde genommen hast. Deswegen will ich dich ermutigen, diese Themen zu identifizieren und in das hineinzukommen, was Gott für dich hat. Und mitten in dem Abschnitt, und dort gehen wir jetzt nicht in die Tiefe rein, steht das Prototypgebet überhaupt. Das Vaterunser steht mitten da drin in Matthäus 6, 9 bis 13. Und hier sagt Jesus, das sind Themen, die du besprechen kannst. Du kannst anfangen und Gott proklamieren, du bist Gott, du bist mein Vater. Ich gebe dir Lobpreis und Anbetung, ich ehre deinen Namen. Ich proklamiere, dein Reich kommt, dein Wille geschieht. Im Himmel als auch auf Erden, in meinem Leben. Es geht um Versorgung, gib mir mein tägliches Brot heute. Es geht darum Vergebung, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So vergebe ich und lasse ich los und spreche Vergebung aus. Und es sagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Da ist der Kampfaspekt drin, über den Pastor Joachim gesprochen hat. Alles steckt in diesen Dingen drin. Fang mal an, das nicht nur runterzubeten, sondern diese Themen zu nehmen als Leitfaden. Und dann, nach diesem Abschnitt, landen wir beim Thema wirksames Gebet und bei diesen ganz einfachen kindlichen Phasen. Bittet. Und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Wie können wir wirksam beten? Ich glaube, wir müssen bitten wie ein Kind. Aber es ist echte Arbeit. Je älter du bist, je mehr du weißt, je weiser du bist, was auch immer in deinem Leben schon passiert ist, es ist mehr und mehr Arbeit, dorthin zu kommen. Du musst viele Themen wegbringen von deinem Herzen, damit du dort landen kannst und auf Gott schauen kannst und dir zeigen lassen kannst. Und weißt du, dieses Wort bitten ist wirklich die Form von Bitten, wo ein Untergebener zum Geber kommt, ein Bettler zu einem Geber, ein Kind zu seinen Eltern oder ein Mensch zu Gott und sagt, bitte, gib mir. Aber weißt du was? Gott will dir zuerst zeigen, um was du ihn bitten kannst. Und ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn du nicht die Dinge Gott abgibst, über die ich gesprochen habe, fängst du an, plötzlich um andere Dinge zu bitten. Um was bittest du? Und ich glaube, um was bittest du Gott für dieses Jahr? Was brauchst du 2025 wirklich von Gott? Und ich glaube, es ist ein Geheimnis, wenn du anfängst, darüber zu sprechen. Was brauche ich in diesem Jahr von Gott? Was hast du verborgen? Und wirklich zu bitten. Kinder, wenn die kommen, die wissen genau, was sie wollen und die wissen, dass du es hast. Spätestens an der Kasse beim Aldi weiß der Sohn, genau dieses Auto Hot Wheels muss es sein. Und nichts anderes. Aber er hat es schon gesehen. Im Regal. Er hat es gesehen. Es ist verfügbar. Er weiß, ich habe die 1,50 Euro für das Auto dabei. Oder auf der Karte. Ich habe sie immer. Er weiß es. Und er weiß, wenn er mein Herz genügend bewegt, dann landet das Auto auf dem Band und in seinem Parkhaus bei den anderen 100 Autos. Aber es ist echte Arbeit, für dich dorthin zu kommen, von Gott zeigen zu lassen, was hast du im Regal für mich stehen in diesem Jahr? Was ist da verborgen für mich? Und dafür musst du diese Themen wegschieben. Gott hat Versorgung für dich. Er verheißt dir. Er hat genug. Er hat genug Geld. Er hat genügend Essen. Er hat genügend Klamotten. Er hat genügend Freundschaften. Er hat all das für dich bereit. Und er will mit dir sprechen. Nicht mit dir über andere. Du kannst vertrauen, dass Gott, wenn du dein Herz frei machst von dem, was andere dir getan hat, dann wird Gott selbst mit der Person sprechen. Dann kannst du für sie beten, dass sie dabei gut rauskommt, wenn da echte Gründe da waren, weswegen du verletzt warst. Das ist nicht leicht, Sachen abzuhalten, aber Gott möchte dich an den Punkt bringen, dass du entdecken kannst, Gott, was ist dieses Jahr im Regal für mich? Um was darf ich dich bitten? Um was darf ich dich nerven? Das zweite ist, Gott will dir zeigen, was darfst du suchen? Welchen Schatz hat er versteckt? Es ist wirklich etwas zu suchen, etwas zu begehren, etwas zu wünschen, etwas zu verlangen, etwas zu fordern. Vor ihm zu stehen und sagen, das ist es, ich hab's gesehen, du hast es für mich. Die Bibel spricht, das Reich Gottes ist wie ein Schatz im Acker, wie eine kostbare Perle. Jemand verkauft alles, um diesen Acker zu haben. Du gehst all in, um das freizuschalten, was Gott für dich hat. Gott möchte dir offenbaren, was er verborgen hat. Was willst du finden in diesem Jahr? Manchmal sind es Sachen, die hattest du schon mal und du hast sie verloren. Hey, wenn ich mein Portemonnaie verloren habe, Handy ist ja gar nicht mehr so entscheidend. Wenn es noch Akku hat, kann das ja mittlerweile selbst piepsen. Ich kann mich noch erinnern, wie viele Schlüssel können mittlerweile auch, wenn du irgendwas dran. Aber es gibt Dinge, wenn du sie verloren hast und plötzlich dreht sich dein gesamter Fokus drum, das wiederzufinden. Gott will dir eine Dringlichkeit geben, um auszuharren. Er möchte dir etwas zeigen, was in diesem Jahr verborgen ist. Wofür es sich lohnt, ihn zu beknien, ihn zu nerven, zu wühlen. Vielleicht sich an bestimmte Orte zu begeben. Manchmal ist Suchen unbequem. Manchmal musst du vielleicht irgendwo hinfahren. Du weißt gar nicht warum. Gott hat mir schon manchmal gesagt, fahr dorthin an diesen Ort. Fahr auf diese Konferenz, besuche diese Person. Unterhalte dich mal mit der, denn die hat etwas für dich. Und ich sage, was? Ja, das muss sie dir sagen. Aber du musst dich auf den Weg machen. Suchen ist unbequem. Suchen ist aufwendig. Suchen ist nervig. Man fühlt sich nicht toll, wenn man was verloren hat. Aber da ist eine Dringlichkeit in dir, das wiederzufinden. Hey, wenn du alle Dinge wegschiebst und Gott dir zeigt, was du eigentlich suchen musst, ist es ein Risiko. Weil danach merkst du vielleicht, Mist, das fehlt mir. Vielleicht weißt du es jetzt noch nicht. Aber wenn du all die Dinge wegschiebst, vielleicht erkennst du, wow, Gott, du hast eigentlich was gegeben, aber ich weiß gar nicht, wie ich es bekommen kann, aber du hast es. Gott möchte dir zeigen, was du suchen kannst in diesem Jahr, was du umgraben musst, um es zu finden. Und Gott will dir sagen, klopfe laut. Wenn du weißt, was hinter dieser Tür vom Himmel verborgen ist für dich, dann fängst du an anzuklopfen. Ich bin jemand, der klopft nicht gerne an. Es fällt mir schwer, jemanden zu stören. Vielleicht ist es auch ein Männerproblem. Wir haben oft Probleme. Jetzt waren wir fast alle krank, ja. Und es gab nichts mehr zu essen im Haus, ja. Und dann schicke ich natürlich, ich gehe nicht selbst zum Nachbarn, ich schicke eins von den Kindern und sage, ihr, frag mal, ob die noch Eier haben, frag mal, ob die... Es ist unangenehm, sich in die Position als Bittsteller zu begeben. Aber das ist die Position, zu nerven. In Lukas Evangelium in dieser Stelle ergänzt, oder Lukas hat noch mehr gehört an der Stelle, sagte, hey, da ist jemand, der geht nachts zu seinem Nachbarn und klingelt den raus und sagt, ich hab Brot, ich krieg Besuch. Und er sagte, auch wenn der keinen Bock drauf hat, dir was zu geben, er wird aufstehen, weil du so nervst. Ich mach auf, wenn die Nachbarsjungs zum dritten Mal klingeln, ich mach trotzdem auf. Irgendwann ist es soweit und Gott will dir zeigen, was er verborgen hat hinter dieser Tür in diesem Jahr für dich, dass du dich anfängst aufzumachen, dass es dir egal ist, dass du deinen Stolz weglegst und sagst, mir fehlt was, ich brauche das von Gott, ich weiß, du hast es, du willst es mir geben, es ist da für mich, da ist etwas in diesem Jahr. Nur weil es schlecht angefangen hat, ist das nicht das Ende, sondern Gott will dich aktivieren, zu sagen, ich will es suchen. Ich will anklopfen, ich will mir nicht zu schade und ich nerve dich wie ein Kind an der Kasse, weil ich habe erkannt. Und ich glaube, das ist das, was Gebet tut. Die Überzeugung zu finden, mein Vater kann das, hat das und will das Beste für mich. Mein Vater im Himmel, er kann das, er will das. Und er hat das für mich. Deswegen darf ich kommen und sagen, Gott, ich weiß, du wachst über meinem Weg. Ich weiß, du hast alles für mich vorbereitet. Ich weiß, es ist da. Ich habe keine Ahnung wie, aber ich bin auch nicht Gott, sondern du. Aber es ist da. Und bitte zeig mir, welche Tür darf ich aufmachen? Welche Tür hast du bereit gemacht für mich, damit ich dort hineingehen kann in diesem Jahr? Ich will dich ermutigen, jetzt in den nächsten Tagen diese Ablenkungen zu identifizieren, sie wegzuschieben. Das, was Gott dir offenbart auf deinem Herzen, wo es um Versorgung geht, wo es um andere geht, ja, identifizier das. Gib es ab an ihn. Aber gib es ab und lass es erstmal bei ihm. Und dann fang an zu suchen, was er für dich hat. Was die Dinge sind, die so viel größer sind, dass sie in der Priorität steigen und du dir nicht mehr Sorgen machen musst so sehr um dein Konto, nicht mehr um deine Probleme drumherum, sondern er will dir neue Herausforderungen geben, die von ihm sind, die er aber auch erfüllen will und die anfangen, dich in diesen Zustand des Suchens zu bringen. Ihr Lieben, ich will euch einladen, wenn du magst, steh mal auf mit mir, ich stehe ja auch schon die ganze Zeit. Ich glaube, der Heilige Geist ist hier heute Morgen. Und er will etwas beginnen in dir. Und ich will kurz das ausbeten, über was ich gesprochen habe. Und wenn du magst, dann sprich es aus in deinem Herzen. Gib das an Gott ab und erwarte, dass er anfängt, dir zu offenbaren, was er für dich hat. Jesus, hier sind wir heute Morgen, Herr. Wir stehen vor dir, Herr, und wir bekennen, manchmal sind wir so wenig wie Kinder. In unserem Kopf wissen wir alles und wir wissen alles nicht nur gut, sondern manchmal auch sogar viel besser als du, als andere. Wir sehen so leicht die Sorgen, die Probleme, die Gaps, das, was fehlt. Wir sehen so leicht, was wir falsch gemacht haben, weswegen es nicht funktioniert, was andere falsch gemacht haben, weswegen es nicht funktioniert. Aber heute Morgen geben wir dir das. Wir legen all die Sachen in deine Hände. Wir wollen dir die Erlaubnis geben, Heiliger Geist, unsere Herzen zu berühren und sie zu bewegen und auf das zu lenken und zu leiten, um was es wirklich geht, was du verborgen hast in diesem Jahr für uns, um was wir dich wirklich bitten können, was wir suchen dürfen neu. Wir bitten dich, dass du uns überraschst mit Dingen, die du neu verborgen hast in diesem Jahr und dass du uns einen Blick gibst, was du verborgen hast hinter der Tür, Herr, an die wir anklopfen dürfen, an der wir nerven dürfen. Und wir wissen, du bist unser guter Vater. Du versprichst nicht was Gutes und wir entdecken irgendwas Schreckliches. Du hast Versorgung für uns. Du hast Leben für uns. Mehr als wir uns vorstellen können. Und wir geben diese Sachen an dich ab. Danke dir, Jesus. Amen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast noch nie denjenigen eingeladen, in dein Leben zu kommen, der all dies freischaltet für dich. Wisst ihr, ich habe euch gesagt, ich bin in eine persönliche Beziehung mit Jesus getreten, als ich knapp 20 Jahre war. Und es hat mein Leben verändert. Nicht nur von Jesus zu wissen, nicht nur zu wissen, er hat diese Bergpredigt gehalten, was die Ethik und die Moral und die Gesetzgebung, all das bis heute beeinflusst und es war die beste Rede vermutlich, die jemand mal gehalten hat. Sondern es hat sich alles verändert, als ich erkannt habe, dieser Jesus ist persönlich an dir interessiert. Sein Vater hat das Universum geschaffen mit all den Sternen, Galaxien und alles und trotzdem ist er an dir interessiert, an deinem Leben, an dem, wer du bist. Er hat über dich nachgedacht. Und er will dich befreien von all dem, was auf deinem Leben lastet. Und was er dafür getan hat, er ist an das Kreuz gegangen vor 2000 Jahren, hat sein Leben hingegeben, damit du befreit wirst von allem, was du falsch gemacht hast und dass all die Dinge, die auf dir lasten, weil du im Weg standst, als andere was falsch gemacht haben, dass sie entfernt werden. Und die Bibel sagt, dein Leben wird neu, wenn du seine Hand ergreifst. Und Jesus ist heute Morgen hier. Und wenn du noch nie gesagt hast, Jesus werde der Herr meines Lebens, werde der Retter meines Lebens, ich brauche Rettung, dann hast du jetzt die Chance dazu, ihn einzuladen in dein Leben. Wir wollen gleich zusammen ein Gebet sprechen. Ich bete es vor, die ganze Kirche betet es nach. Und es ist so gut, das jede Woche zu tun. Aber vielleicht ist heute dein Moment, wo du zum ersten Mal sagst, Jesus, komm in mein Leben. Ich brauche dich, ich will dir nachfolgen. Vielleicht hast du es schon mal gebetet und hast es verloren. Und du merkst, heute Morgen ist der Punkt, wo du sagst, Jesus, komm zurück in mein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Ich brauche dich. Ich krieg's allein nicht mehr hin. Ich will dir nachfolgen. Ihr Lieben, lasst uns kurz die Augen schließen in diesem Moment, um einen Moment zu schaffen für die Person, für die dieses Gebet heute Morgen entscheidend ist und zum ersten Mal ist. Ich will bis drei zählen. Und wenn du es bist, der heute Morgen sagt, Jesus, hier bin ich, ich brauche dich, rette mich, ich ergreife deine Hand, dann streck kurz deine Hand aus, um ein Zeichen zu geben zu Jesus und sagen, ich bin's, ich brauche dich, ich will dich einladen. Eins, Jesus ist hier. Zwei, er liebt dich, er hält dir seine Hand entgegen. Und drei, wenn du es bist, dann ergreif sie jetzt. Streck kurz deine Hand aus und sag, hier bin ich, Jesus, ich brauche deine Rettung, ich brauche deine Hilfe. Wenn du das bist, gib ihm kurz ein Zeichen. Dankeschön, ich habe dich gesehen. Ist noch jemand da? Dankeschön, ich habe dich gesehen. Jesus sieht es, er greift dich, er zieht dich raus. Er wird der Herr und Retter deines Lebens. Ist noch jemand da, der sagt, Paul, lass uns beten zusammen gleich. Ich brauche diese Rettung, ich brauche Jesus. Ich will, dass er in mein Leben kommt. Dann streck dich jetzt aus. Gib ihm ein Zeichen. Danke, ihr Lieben. Lass uns zusammen beten. Jesus Christus, nochmal alle, Jesus Christus, hier bin ich und ich sag dir jetzt, ich brauche dich. Ich brauche deine Rettung. Ich brauche deine Befreiung. Ich brauche deine Erlösung. Vergib mir meine Schuld und mach mich neu. Ich will dir nachfolgen. Ich will erkennen, was du für mich hast und mein Leben nach dir ausrichten. Danke, dass ich jetzt dein Kind bin, dass ich Zugriff habe auf alles, was du im Himmel für mich verborgen hast. Ich preise deinen Namen. Danke, dass ich jetzt dein Kind bin. Amen. Hey, ihr Lieben, haben wir einen Applaus für all die, die das zum ersten Mal gebetet haben? Danke, Jesus.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.